Form der Pausenbeendung mit der Musik. Denn es ist eine der schwersten Aufgaben, Pausen zu beenden. Sogar pünktlich zu beenden. Also nicht früher, sondern pünktlich ist nicht ganz leicht. Als Pausenbeendiger macht man sich nicht zum Freund der Menschheit. Also wir haben 3.1, die Berufung, das Essen der Schriftrolle. Es wird eine Grundfrage in unser Leben sein, wie stark wir Gottes Wort so verinnerlichen, dass es Teil von uns wird, wobei das nie ohne Rest von Sünde möglich ist. Das war nur bei einem total möglich. Bei uns wird es nie möglich sein. Aber die Frage, ob das unser Lebensmotto ist, und Psalm 1 mit dem Thema steht nicht ohne Grund als Psalm 1. Wie hältst du es mit dem Wort? Was prägt dich? Und dann ist interessant, es geht um das Wort Gottes und dann kommt die Passage in Kapitel 2, dass das Wort bei Israel eigentlich bekannt ist. Israel hat das Wort. Und was es bedeutet, wenn dieses Volk, das das Wort hat, nicht nach diesem Wort lebt. Und sehen Sie, es gibt so häufig die Warum-Frage. Warum lässt Gott es zu? Und Gott stellt dann uns die Frage, warum hat das Wort bei euch keinen Raum? Das ist die Frage Gottes. Und bei dem, was zurzeit auf der Welt geschieht, und ich sage sehr persönlich, ich habe die Welt noch nie so durcheinander erlebt, solange ich lebe, wie aktuell. Und zwar an ganz vielen Stellen. Nicht einmal eine Sportveranstaltung geht fair zu. Warum hat das Wort keinen Raum? Warum können so furchtbare Dinge geschehen, die sich Völker gegenseitig antun? Oder im Kleinen, warum? Und die Antwort Gottes ist, ihr habt mein Wort. Nicht? Als der reiche Mann in der Hölle Abraham bittet, aber sende doch einen Engel zu meinen Brüdern. Da ist die Antwort, sie haben Mose und die Propheten. Und das wird mal die Antwort Gottes sein, auf viele Fragen hin. Ihr habt mein Wort gehabt. Der schwäbische Pietistenvater Johann Albrecht Bengel hat geschrieben, in jedem Haushalt gibt es eine Bibel, die ist nachreformatorisch. In jedem Haushalt gibt es eine Bibel. Was hat das für Bengel geheißen? Jeder kann den Weg zum Heil wissen. Ganz schlicht. Welche Rolle spielt das Wort? Ich habe hier eine Parallelstelle notiert, Amos 1 und 2. Es sind die Kapitel bei Amos, die Völkerkapitel, die Völkersprüche bei Amos. Und da geschieht etwas, was mit diesem Thema zu tun hat, mit der Verinnerlichung des Wortes, mit der Tatsache, dass Israel das Wort des Herrn hat. In Amos 1 werden die Völker in der Umgebung Israels aufgezählt. Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab. Und bei allen heißt es, wegen 3, ja wegen 4 Freveltaten werde ich nicht mehr übersehen. Und dann kommt in der Regel ein Kriegsverbrechen. Ein Kriegsverbrechen, wo es ein allgemeines Ethos gibt, dass das nicht richtig ist. Nicht, das gibt es auch aktuell, nur funktioniert es nicht. Aber ein allgemeines gibt, was meine ich damit, ein allgemeines Ethos, ein allgemein Empfinden der Mehrheit der Menschheit, das ist falsch. Wenn man Kinder hinmetzelt, das ist falsch. Das heißt, die Nachbarvölker werden an einem allgemeinmenschlichen Ethos gemessen. Darf ich dazu sagen, das kommt früher oder später überall. Bin ich zutiefst überzeugt. Manchmal erst 50 Jahre später. Und dann kommt die Judas-Strophe, Kapitel 2, und da heißt es, so spricht der Herr, um 3 Jahre, um 4 Frevel willen derer von Juda will ich sie nicht schonen, weil sie des Herrn Gesetz verachten. Israel hat die Tora, Israel hat das Wort des Herrn. Und dann kommt die Israel-Strophe bei Amos. Und in der Israel-Strophe werden allgemeine Dinge aus der Tora aufgezählt. Nicht mehr allgemeines Ethos, das sich in allen Völkern findet, sondern Teil der Tora, Teil des Wortes. Dass wir uns das bewusst sind, das Wort Gottes hat immer die doppelte Funktion. Es hat eine helfende, zurechtweisende, rettende Funktion und es hat eine richtende Funktion. Und das zeigt Hesekiel. Und das zeigt das Essen der Schriftrolle. Dass wir diesen Aspekt, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das Herrn Wort kennen, werden wir nach dem Herrn, das Herrn Wort gerichtet. 3.2 Zeichenhandlungen, da habe ich schon einiges dazu gesagt. Natürlich möchte ich nochmal unterscheiden, es gibt Zeichenhandlungen, hat Jeremia gemacht, hat Hesekiel gemacht, habe schon gesagt, nicht Hesekiel hat mal aus Bachstein in Jerusalem gebaut und dann das Gericht da veranschaulicht. Das hat ja mit der Person nicht so viel zu tun. Die anderen Zeichenhandlungen sind einschneidender. Und das ist auch bei uns so. Sind wir mit unserem Leben ein Zeichen? Es gibt ja den Satz, ein Christ ist immer im Dienst. Den halte ich inzwischen für falsch. Ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub. Da war ich im dienstlichen Sinn nicht im Dienst. Ich habe nicht mal alle E-Mails gelesen. Ich habe sie zur Kenntnis genommen. Also von wem sie kommen. Aber ich habe sie nicht gelesen, wenn ich nicht den Eindruck habe, das ist jetzt selbst Urlaub hin oder her ernährend lebensnotwendig. Ich vertrete diese These nicht mehr, ein Christ ist immer im Dienst. Ich vertrete die These, ein Christ ist immer Christ. Ein Christ ist immer Christ. Ich kann nicht Urlaub machen vom Christsein. Nicht, dann fahre ich in eine Region, wo mich niemand kennt und dann lebe ich dort entsprechend. Ja, ich müsste relativ weit fortfahren. Dort, wo ich im Urlaub war, es war nicht so weit, gleich am zweiten Tag Bekannte getroffen. Kennen wir es? Kenne ich sie nicht irgendwoher? Ihr Bild erscheint so häufig. Da. Also diese Zeichenhandlung, dass wir auch mit unserem Leben einstehen für das, was wir glauben, ist auch ganz wichtig für Leute im Verkündigungsdienst. Ganz wichtig. Es wird ganz schnell durchschaut. Aber nicht der Irrtum, wir brächten es hier zu einer Unfehlbarkeit. Deshalb, und wenn ich schon 100 Mal gesagt habe, ist für mich immer ein wichtiges Kriterium für Christsein, wie gehe ich mit meiner Schuld um? Auch dafür stehe ich zeichenhaft. Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Wie gehe ich mit meiner Geschöpflichkeit um? Ganz umfassend, mit meiner Geschöpflichkeit. 3.3 Visionen. Auch dazu habe ich schon einiges gesagt. Ich habe es hier um der Vollständigkeit willen noch einmal aufgenommen. Interessant ist bei Hesekiel, er wird immer wieder versetzt in Gesichten, ganz häufig nach Jerusalem. Und sieht dann, was in Jerusalem geschieht. Er wird versetzt nach Jerusalem und sieht, dass die Herrlichkeit Jahwes den Tempel verlässt. Und damit ist Jerusalem und der Tempel frei für das Gericht. Weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel nicht mehr deckt. Ich habe schon gesagt, Visionen sind bei den Propheten sehr unterschiedlich stark. Wichtig, und das möchte ich jetzt noch einmal unterstreichen, ist eine Einheit von Wort und Schau. Wenn man die biblischen Visionen betrachtet, die Propheten geschenkt wurden, gibt es eine interessante Beobachtung, dass, ich sage es jetzt mal zurückhaltend, ich habe nicht untersucht, ob alle, aber sehr viele Visionen sind ohne Wort nicht verständlich. Ist interessant. Also nicht das Wort ist unklar und die Vision ist klar, sondern das Gegenteil. Die Vision ist unklar und das Wort ist klar. Also wir haben das bei Jeremia, wir haben das bei Amos, einen ganz ähnlichen Visionstyp. Der Prophet sieht etwas und dann wird er gefragt von Gott, was siehst du? Und dann schildert er, was er sieht und dann deutet Gott die Vision. Die gedeutete Vision. Dasselbe kann man von den Träumen sagen. Viele Träume, die in der Bibel berichtet werden, sind für den Träumer nicht verständlich. Er braucht eine Deutung. Und die Deutung geschieht durch das Wort. Denken wir nicht, dass Visionen grundsätzlich klarer seien als das Wort. Da möchte ich deutlich widersprechen von der Bibel her. Denken wir auch nicht, Visionen seien besser wie das Wort. Also die höhere Offenbarungsqualität sei die Vision oder der Traum. Stimmt nicht. Die Vision und der Traum braucht die Deutekategorie des Wortes. Das ist ein sehr elementarer Zusammenhang. So, 3.4, falsche Propheten. Das Kapitel dazu ist Hesekiel 13, wenn Sie dieses Kapitel aufschlagen. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir in dieser Phase in einer besonderen Auseinandersetzung zwischen Prophet und Prophet stehen. Wir haben es bei Jeremia, das ausführlichste Kapitel ist Jeremia 23. Das ausführlichste Kapitel zu diesem Thema. Also wenn Sie aus irgendeinem Grund das Thema falsche Prophetie und ihre Kennzeichen interessiert, ist Jeremia 23 das umfassendste biblische Kapitel dazu. Mit vielen Parallelen zu Hesekiel 13. Kann man sich auch bibelkundlich leicht merken, nicht? Jeremia minus 10 gleich Hesekiel. Hesekiel 13 und Jeremia 23. Bei Jeremia noch an vielen anderen Stellen. Die große Herausforderung ist, dass kein falscher Prophet kommt und sagt, huhu, ich bin ein falscher Prophet. Dann wäre es relativ einfach. Ein jeder ist überzeugt von seiner Botschaft. Und jetzt gibt es eine Auseinandersetzung, wahre, falsche Prophetie nach außen und nach innen. Jeremia und Hesekiel ist die Auseinandersetzung nach innen. Elia ist die Auseinandersetzung nach außen. Was ist der Unterschied? Elia hatte es mit Propheten zu tun aus der Baalsreligion. Die haben einen anderen Gott verehrt. Die haben Baal verehrt, nicht Yahweh. Diese Unterscheidung ist leichter. Aber sie ist angesichts der Pluralisierung unserer Gesellschaft für uns genauso aktuell wie die andere. Und zwar so aktuell wie schon lange nicht mehr. Die Frage des Verhältnisses verschiedener Religionen. Dialog und Mission, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Dialog und Mission, wie geht man miteinander um? Wie geht man miteinander um in einem säkularen Staat, der wir sind? Ja, möchte das Thema jetzt nicht vertiefen. Aber das sind heraus, und Sie merken, da gibt es gibt heute nichts, was es nicht schon einmal gab. Nur mit anderen Namen. Also die Auseinandersetzung nach außen. Man könnte auch sagen, die Auseinandersetzung nach außen bezieht sich auf das erste Gebot. die Verführung Israels zu einem anderen Gott. Das war die Zeit Elias, das war das Programm von Isebel. Isebel, Ahabs Frau, Mitte 9. Jahrhundert, wenn wir schon ein bisschen Geschichte machen, Mitte 9., erste Hälfte 9. Jahrhundert, hatte das Programm, Baal wird Israel Staatsgott. Das war ihr Programm. Und das hat sie mit großer Entschiedenheit durchgeführt. Die Auseinandersetzung nach innen ist schwieriger. Meines Erachtens viel schwieriger. Die Auseinandersetzung nach innen ist deshalb schwierig, weil der Prophet und der falsche Prophet sagen, so spricht der Herr. Nicht? Diese klassische Formel alttestamentlicher Prophetie, wie Verkündigung eingeleitet wird. So spricht der Herr. Ich rede im Namen Jahwes. Ko amar Yahweh. Und das sagen beide. Ein wunderschönes Beispiel haben wir in Jeremia. Sie merken, wie die nebeneinander liegen, Hesekiel und Jeremia. Ja, auch in der Bibel liegen sie auch nebeneinander. Jeremia 27 und 28, da haben wir ein Beispiel. Jeremia sagt, Juda wird 70 Jahre unter dem babylonischen Joch sein. 70 Jahre. Und dann kommt der Prophet Chananja. Und Jeremia hat es gezeigt mit einem Joch und zerbricht das Joch Jeremias und sagt, nein, so spricht der Herr, in 2 Jahren ist mit Babel aus. Wer hat recht? Und dann wird dort geschildert, Jeremia hatte kein Wort. Der geht weg und hat kein Wort. Der ist blamiert bis auf die Knochen. Prophet und hat kein Wort. Nicht? Das ist wie wenn ein Verkündiger nichts mehr zum Prediger hat. Und dann bekommt er in der Nacht ein Wort des Herrn. Und mit dem tritt er dann Chananja entgegen und sagt, nein, 70 Jahre, kündigt Chananja das Gericht an. Ist ein praktisches Beispiel. Die Schwierigkeit, so spricht der Herr. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen, meines Erachtens, ob Sie das freut oder nicht, mich freut es nicht. Die Auseinandersetzung wahre falsche Prophetie durchzieht die Geschichte Israels und die Geschichte der Kirche. Und sind Sie sich dessen gewiss, wenn in biblisch-theologisch-geistlichen Fragen jemand grundsätzlicher anderer Meinung ist als Sie, meint er, dass er im Recht sei. Und das macht die Auseinandersetzung so schwierig. Und in unserem Frömmigkeitskreis argumentiert man dann gern mit Bibeltreue und biblisch. Ein falscher Prophet wird nicht kommen und sagen, ich bin unbiblisch, ich bin nicht bibeltreu. Hundertprozentig nicht. Das sind Unterstellungen, das kann man dem anderen unterstellen, aber er wird selber nicht so denken. Er wird sagen, ich bin höchst bibeltreu, ich interpretiere nur anders. Man könnte es ganz aktuell zeigen an den sexualethischen Fragen, ganz aktuell und an vielen anderen Themen. Am Israel, an allen Themen. Man wird es sich zurückziehen auf eine unterschiedliche Interpretation. Und deshalb, ich sage es mir im Fremdwort, die gewichtigsten Entscheidungen fallen mit dem Schriftverständnis. Schon vor vielen Jahren sagte ein Kollege zu mir, er ist Dekan der Württembergischen Landeskirche, war und ist in der Synode. Er sagte, jede Frage ist letztlich zurückzuführen auf die Frage nach der Hermeneutik. Nach der Frage, wie verstehe ich die Heilige Schrift? Und keiner wird kommen und sagen, wir haben eine gottlose Hermeneutik. Wird niemand sagen. Er sei nicht mehr Theologe im Sinne des christlichen Bekenntnisses oder des christlichen Glaubens. Das macht die Herausforderung. Bin zutiefst überzeugt, der Chananja war überzeugt von seiner Sache. Und ich mache das jetzt etwas breiter, denn das durchzieht die Kirche. Und es ist aktuell, an vielen Fragen aktuell. Was ist das Kennzeichen falscher Prophetie? Übrigens etwas, das liegt nicht an der Oberfläche. Das merkt man nicht einfach. Was ist das Kennzeichen? Das haben wir schön in Vers 1 bis 3. Das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Propheten Israels und sprich zu denen, jetzt kommt's, die aus eigenem Antrieb heraus weissagen. Ich würde das Wort weissagen hier lieber wiedergeben mit prophetisch reden. Die aus eigenem Antrieb heraus prophetisch reden. Und was sagen sie? Höre des Herrn Wort. Hier haben wir's. Sie verkündigen Gottes Wort. So spricht Gott der Herr, weh den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen. Jetzt haben wir's. Eine schöne Übersetzung bei Martin Luther zu Jeremia 23, die ihres Herzens gut dünken. Ich weiß, es ist nicht die modernste Sprache, aber es gefällt mir. Ihres Herzens gut, das, was ihnen gut dünkt. Und jetzt merken Sie, jetzt sind wir wieder beim Grundthema. Was macht Gottes Wort? Kann Gottes Wort mich korrigieren? Und jetzt kommt eine zweite Frage dazu. Halte ich es aus, wenn Gottes Wort meinem Denken querläuft? Halte ich das aus? Das ist die Frage. Sie sagen Ihres Herzens Gutdünken. Wir werden gleich hören, was Ihre Botschaft war zur Zeit Jeremias und Hesekiel. Das ist eine konkrete Front. Im Berufungsbericht Jeremias heißt es, da sagt Gott zu Jeremia, überall, wohin ich dich sende, geh. Und alles, was ich dir befehle, rede. Das ist der Schlüssel, wahre und falsche Prophetie. Alles, was ich dir befehle, rede. Sind wir bereit, das Wort des Herrn ganz oder nur teilweise anzunehmen? Ganz auch das, was mir persönlich nicht gefällt. Oder machen wir uns Gottes Wort zu Pass und predigen nach unseres Herzens Gutdünken. Und sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, deshalb bin ich zutiefst überzeugt, dass wir bis zur Wiederkunft Jesu und wie es dann sein wird, das überlasse ich dem Herrn, dieses Wort brauchen, das uns von außen begegnet, denn in mir ist immer Mischung. Es ist ein falsches Menschenbild zu meinen, wir bräuchten das Wort von außen nicht mehr. Weil wir ja innerlich durch Inspiration und Heiligen Geist und was weiß ich alles, das die Klarheit schon haben. Ich bin zutiefst überzeugt, wir haben sie nicht. In mir ist Heiliger Geist und Hartmut Schmid. Und diese Frage steht mit dem biblischen Menschenbild, biblische Anthropologie. Damit steht auch die Sicht auf die Vision. Wenn ich eine Vision habe, ist die hundertprozentig und automatisch richtig. Oder wie viel Hartmut Schmid ist dabei? Und da braucht es so korrektiv dieses Wort. Sonst reden wir unseres Herzens Gutdünken, das, was uns gefällt. Und da könnten wir jetzt durch viele Bereiche durchmarschieren. Sie können sich ja mal fragen, was Ihnen nicht so arg gefällt an der biblischen Botschaft. Ich hätte da schon ein paar Punkte. Da werden wir drauf kommen morgen bei Daniel, ob uns das Geschichtsbild von Daniel 7 gefällt. Ob uns das Geschichtsbild von Offenbarung 12, Offenbarung ist nicht mein Thema. Und das sind aktuelle Fragen. So, die falschen Propheten. Der Inhalt. Was sagen die falschen Propheten zur Zeit Jeremias und Hesekiels? Ein Vertreter war der Chanania. Hesekiel 13 haben wir ein Zitat. Das ist eigentlich nicht Chanania, das ist ein anderer. Vers 10. weil sie mein Volk verführen und sagen, Friede, wo doch kein Friede ist. Sie nehmen den Gerichtsernst nicht wahr. Sie nehmen den Gerichtsernst nicht wahr. Das, was Hanania sagte, zerbricht das Joch Jeremias, Friede. Was lehrt uns die biblische Botschaft über die Situation dieser Welt zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Was ist unsere Geschichtsschau? Was ist unsere Geschichtsdeutung? Was haben wir für ein Gemeindebild? In den letzten Jahren wird viel diskutiert über das Verständnis von Reich Gottes. Wächst das Reich Gottes und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst, und wenn dann Jesus kommt, macht er nur noch das Deckerle drauf. Oder bedeutet der Weg der Gemeinde Jesu ein Auf und Ab zwischen Erfolg, ich spreche menschlich, und Verfolgung? So, Sie merken, ich versuche zu aktualisieren. Da ist die Frage, was ist unsere Botschaft? Was haben wir für eine politische Botschaft? Was hat die Gemeinde Jesu für eine politische Botschaft? Friede. Wie kommen wir mit den Ereignissen in Syrien klar? Falsche Propheten. 3.5. Geschichtsberichte. Wir haben bei Hesekiel 3 Kapitel mit Geschichtsrückblicken. Hesekiel 16, 20, 23. Darin auch diese, die ich vorher gesagt habe, etwas derbe Schilderung der zwei Schwestern. Hesekiel systematisiert die Geschichte und stellt die Geschichte Israels dar als eine Geschichte des Abfalls. Und hier begegnen wir wieder einem biblischen Grundzug. Wir haben bei Hesekiel eine prophetische Ausprägung. Ja? Eine prophetische Ausprägung. Aber er prägt auf seine Weise aus, in einer priesterlichen Systematik, der Systematisierung der Geschichte Israels, was wir grundsätzlich als eine Geschichtsschau Israels haben, nämlich die Geschichte Israels ist eine Geschichte des permanenten Abfalls von Gott. Ja? Die Geschichte Israels ist eine Berg- und Talfahrt. Die Geschichte Israels ist keine Höherentwicklung, sondern im Grunde eine Abwärtsentwicklung. Die Geschichtsschreibung nimmt im Alten Testament einen großen Teil ein und sie ist nirgends Heldengeschichte. In Summe nicht einmal bei David. Denn auch seine Schuld wird nicht verschwiegen. Dazu, wenn Sie mal die Bücher Josua bis 2. König im Überblick nehmen, immer beginnt oben in der Zeit Josuas, dann kommt die Abwärtsentwicklung in der Richterzeit. Endet im politischen Chaos. Die Richterzeit endet im Chaos, in der Anarchie. Dann kommt ein neuer Glanzpunkt mit Samuel und David. Übrigens, der Glanzpunkt, der glänzt auch nicht mehr ganz so hell wie die Josua-Zeit. Und dann kommt die Abwärtsentwicklung in der Schilderung der Königsbücher bis zum Ende der staatlichen Souveränität von Israel und Juda. Ja, eine doppelte Abwärtsbewegung könnte man auch politisch ausschlachten. Nicht? Die Bibel hat kein ideales menschliches Regierungssystem. Menschlich. Die Richterzeit scheitert, die Königszeit scheitert. Das ist die biblische Geschichtsschau. Es geht geschichtlich nicht bergauf. Und ich weiß nicht, ob wir nicht zurzeit auch für Europa ein Bergab erleben. Ich bin groß geworden in einer Friedenszeit. Ich werde immer dankbarer dafür. Jetzt hat die Regierung einen Bericht veröffentlicht, was wir an Vorräten anlegen sollen. Interessanterweise, der letzte Bericht war kurz nach den 90er Jahren mit dem Umbruch der Sowjetunion. Hochinteressant, was das kommt. Und jetzt kommt es wieder. Haben Sie also für 5 Tage Wasservorrat und für 10 Tage Essensvorrat? Nicht? Ich habe schon gestern mit meiner Frau geklärt, wie viel Wasser wir grundsätzlich vorrätig haben. Also das Leitungswasser geht nicht, weil wenn da Gift reingerät, also Sie müssen jetzt die Sprudelindustrie unterstützen. Irgendwie, ja. Meine Wurstkonserven sind durch Geschenke als Prediger reichlich aufgefüllt. Aber merken wir, nach 25 Jahren kommt jetzt, glaube ich, 25 oder 5, erneut ein öffentliches, heute schon natürlich in der Kritik, was soll das? Ja, aber das zeigt ja was. Ich will jetzt kein falscher Prophet sein, ich weiß nicht. In der Geschichte kann sich alles schlagartig ändern. Haben wir 90 erlebt. Aber geht diese Friedensphase, die wir hatten, geht es so weiter? Friede, Friede und ist doch kein Friede. Geschichtsbericht. Eine biblische Eigenart. Und die biblische Darstellung der Geschichte bewahrt vor falschen Erwartungen. Bewahrt vor der Schwärmerei. Es gibt politische Schwärmereien und es gibt religiöse Schwärmereien. Und sie führen immer ins Unglück, die Schwärmereien. Und Jesus ist von äußerster Nüchternheit, wenn er sagt, wie wird es sein bis zur Wiederkunft? Verführung, Verfolgung, Katastrophen. Zum Glück nicht immer und überall. Aber das wird immer wieder sein bis zur Wiederkunft. Das ist die nüchterne Zeitanalyse von Jesus zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. 3.6. Ich möchte das Kapitel bewusst aufgreifen, weil es da auch immer wieder Fragestellungen dazu gibt. In Israel geht im Exil ein Sprichwort. Das Sprichwort lautet, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Vers 2. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Die Frage nach der Eigenverantwortung und nach der Verflechtung der Generationen. Habe ich eine Eigengeneration oder muss ich die Suppe der Väter auslöffeln? Und jetzt möchte ich sagen, hier macht Hesekiel eine Extremaussage in die eine Richtung. Warum? Weil er im Volk die Gefahr sieht, man entzieht sich der Verantwortung. Nicht? Unsere Väter waren, die waren schuldig, die haben gesündigt, wir müssen es ausbaden. Ich bin ja gar nicht verantwortlich für mein Tun, ich kann ja gar nicht anders. Die Frage nach der Eigenverantwortung des Menschen. Hochinteressant, gestern, vorgestern, übervorgestern oder wann es auch war, in einem Interview mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, ganz stark die Eigenverantwortung des Menschen betont. Nicht, wenn wir an die Diskussion denken der letzten 40 Jahre, wenn ein Mensch ein entsprechendes Elternhaus ist, ist er dann verantwortlich und so weiter. Ist nicht die Gesellschaft verantwortlich? Ein klares Votum von Kretschmann zur Eigenverantwortung des Menschen. Ganz deutlich. Das ist Hesekiel. Man muss immer die Front sein, gegen wen das gesprochen ist. Das ist die eine Seite. Ich kann mich nicht meiner Verantwortung gegenüber wegstellen. Der erwachsene Mensch ist verantwortlich für sein Tun. Das ist nicht die Gesellschaft, nicht die Eltern. Das hört irgendwann mal auf. Zweitens, Sehr häufig das Kontrastwort. Ich habe hier die Bibelstelle 2. Mose 20, 5 bis 6. Das ist das Wort aus den 10 Geboten. Nicht bei ihm. Du sollst dir kein Bild, du sollst keine anderen Götter machen, keine anderen Götzen haben neben mir und kein Bildnis machen. Und in diesem Zusammenhang steht, dass Gott heimsucht die Sünden der Väter an den Söhnen im 3. und an den Söhnen im 4. Glied, an denen, die mich hassen. Sprich dieses Wort nicht gegen Hesekiel. Jetzt kommt die andere Seite. Natürlich wird unser Leben geprägt. Ist ganz klar. Und es gibt gute Prägungen und schlechte Prägungen. Und das Wort bei den 10 Geboten ist zuerst ein Wort an die Väter, um die richtige Prägung. Zweitens, ganz klar, Eltern prägen, Gesellschaft prägt. Aber jetzt heißt es in 2. Mose 20, dass Gott heimsucht. Und das Wort von der Heimsuchung ist nicht zuerst das Wort, das Gericht und Strafe bedeutet, sondern zuerst die Prüfung. Heimsuchen bedeutet zuerst Prüfung. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies an dieser Stelle oft falsch ausgelegt wird. Gott prüft und dann straft er. Das bedeutet aber, der Sohn und der Enkel und der Urenkel können ab einer gewissen persönlichen Reife aus der Prägung durch die Eltern aussteigen. Eigenverantwortung. Und dann werden sie auch nicht heimgesucht im Sinne der Strafe. Das halte ich für sehr wichtig. Und noch etwas möchte ich an dieser Stelle sagen. Mit dem Wort aus 2. Mose 20, 5 und 6 wird auch häufig ein Nachprüfen bei den Verstorbenen begründet. Das halte ich für biblisch nicht haltbar. 4 Generationen sind die lebenden Generationen. Ich finde in der gesamten Bibel keine Aufforderung, die Sünden der Verstorbenen zu erforschen. Es gibt Wanderprediger im süddeutschen Raum, die predigen, wenn du krank wirst, hat es zur Ursache eine Sünde. Und die Sünde kann zurückgehen bis 4 Generationen mit Stützung auf 2. Mose 20. Bei okkulten Sünden 8 Generationen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich das zugrunde legen würde für mein Leben, wäre ich hoffnungslos überfordert. Ich bin die älteste Generation in meiner Familie. Ich weiß nicht, wo ich bis ins 4. Glied nachforschen soll. Meine Großeltern und Vorfahren waren keine Könige, wo es Annalen gibt. Da kann ich nicht mehr rauskriegen, was die getan haben. Erst recht keine 8 Generationen. Ich halte das für eine christlich fromm getarnte Form von Okkultismus, um es ganz hart zu sagen. Und ich sehe dazu an keiner Stelle eine biblische Aufforderung. Jesus hat es an keiner Stelle gemacht. Lass dir jetzt von Jesus helfen und sein befreiendes Wort sagen. Dann brauchst du deine Großeltern nicht, die verstorben sind. Und dagegen spricht meines Erachtens auch ganz klar Hesekiel 18. Ich überspringe 3.7, gehe zu 3.8. Und 3.9, und dann ist für mich heute Feierabend. Für Sie nicht. Das unterscheidet uns. Gerichtswort, das Gericht kommt, ist die eine klare Botschaft bei Jeremia und Hesekiel, bei den ganzen Schriftpropheten, außer den ganz späten, die wir dann noch besprechen. Das Gericht kommt, und das ist ja auch interessant, durch politische Mächte. Die Assyrer und die Babylonier sind Gerichtswerkzeug Gottes, am deutlichsten formuliert in Jesaja 10 über Assur. Aber das ist nicht die einzige Botschaft. Dann wird verkündigt die Wende. Die Wende, ich gehe zu 3,9, wird beschrieben in einer äußerlichen Weise. Die Wende bedeutet die Erneuerung Israels nach den Israel gegebenen Verheißungen. Also ich meine jetzt mit äußerlich den Israel-Bezug. Israel bekommt nach den früheren Verheißungen das zurück, was Gott Israel verheißen hat. Zum einen mal natürlich die Garantie der Erhaltung, zum anderen das Land. Und auch an vielen Stellen im Alten Testament, vor allem bei den älteren Schriftpropheten, ganz äußerlich beschrieben, ein Wohlergehen. Man wird sitzen unter seinem Weinstock und Feigenbaum. Also Häusle, Bänkle, Garten, Weinstock, Feigenbaum. Herrlich. Nicht wie die letzten Tage abends. Nicht? Oder auch tagsüber. Tagsüber ist halt die Gefahr, dass einem die Sonne sticht, aber da kann man auch was dagegen tun. Also die äußere Restitution Israels, nicht die Verheißungen kommen wieder in Kraft, das bedeutet Gottes Heilshandeln. Und das zieht sich durch bei den Schriftpropheten, beginnt bei Amos in ganz zaghafter Weise und wird dann bei Jeremia Kapitel 30 folgende bei Hesekiel ganz ausführlich dargestellt. Notwendig ist genauso eine innere Erneuerung. Und die innere Erneuerung wird zum Beispiel beschrieben, Hesekiel 36, Vers 26, folgende: Ich will euch ein neues Herz geben. Die Einsicht ist natürlich ganz klar, eine reine äußere Wiederherstellung funktioniert nicht. Israel muss sich in seinem Wesen verändern. Bei Jeremia haben wir die Rede vom neuen Bund, wo die Tora ins Herz kommt. Hier haben wir die Rede vom neuen Geist. Übrigens auch hier sprachlich Jeremia und Hesekiel sehr nahe beieinander. Wir haben die Vision vom Totenfeld, nicht? Israel gleicht einem Totenfeld. Und auch hier diese doppelte Wiederauferstehung. Eine äußere leibliche und eine innere geistliche. Auf einen Punkt möchte ich hier hinweisen, weil er bei Hesekiel Kapitel 37 ab Vers 15, da habe ich die Bibelstelle vergessen, sehr ausführlich dargestellt wird. Für die Zukunft in der prophetischen Schau ist Israel wieder eine Einheit. Über viele Jahre war ja Israel und Juda geteilt, zwei Königreiche Israel und Juda. In der Zukunftsschau der Propheten ist diese Trennung aufgehoben. Wir haben ein markantes Wort schon bei Amos, der spricht von der zerfallenen Hütte Davids. Darunter meine ich, ist zu verstehen, das zerfallene Königreich, das davidische Königreich ist zerfallen in ein nördliches Israel und ein südliches Juda, die teilweise feindlich gegeneinander waren. Und die Zukunft ist das vereinigte Israel. Und jetzt kommt, wer gibt denn die Garantie, dass diese Geschichte früher oder später glücklich ausgeht? Und hier beginnt in der gesamten prophetischen Bewegung die Botschaft vom Messias. Es genügt nicht, Israel neu zu machen, wiederherzustellen, äußerlich. Es genügt nicht, Israel erneut die Tora zu geben, sondern es bedarf eines neuen Weges und dieser neue Weg ist die Verheißung des Messias. Und dieser verheißene Messias ist auf der einen Seite bestimmt durch eine menschlich-irdisch-geschichtliche Linie Nachkomme Davids. Und zweitens durch die göttliche Linie dieser Messias, und das wird immer deutlicher, ist nicht einfach ein Davidide aus Fleisch und Blut, sondern ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Und hier verbinden sich auch messianische Weissagen meines Erachtens mit dem Menschensohnwort aus Daniel 7, Vers 14. Und damit habe ich jetzt auch eine Überleitung geschafft für den morgigen Tag. Der gute Hirte, Kapitel 34, den Gott bestellen wird, möchte mit einem Vers schließen aus diesem Kapitel, Kapitel 34, das große Hirtenkapitel 34, 23. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Ich sage noch ein Stichwort zum Hirten. Hirte im Alten Testament dreifache Bedeutung. Die erste Bedeutung, die normale, ursprüngliche Bedeutung, Hirte ist der Schafhirte. Die Schafherde, Schaf und Ziegen, das Kleinvieh war das Normalvieh des Landwirts im Alten Testament. Wer Rindvieh hatte, war ein Großbauer und entsprechend reich. Da kommt der Hirtenbegriff her vom Schafhirten. Erste Übertragung auf Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zweite Übertragung auf den König. Hirte ist im Alten Testament ein Königsbegriff. Und damit ist Hirte ein Begriff für das regierende Amt. Übrigens, ich sehe auch den Hirtentitel im Neuen Testament in den Briefen als Begriff für Gemeindeleitung. Da hat sich etwas verschoben im kirchlichen Gebrauch mit der Übernahme als Pastor. Hirte, der für alles zuständig ist. Hirte ist das Leitungsamt, ist das Königsamt. Und wenn hier ein Hirte verheißen wird, wird ein König verheißen. Messias ist der künftige König über Israel. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, bezieht er sich auf Hesekiel 34 und hätte eigentlich auch sagen können, ich bin der Messias. Hat es nicht gemacht. Warum? Darüber reden wir heute nicht mehr. Morgen Daniel, wer sich etwas vorbereiten möchte, Minimum Daniel 7. Da wir aber nicht prüfen, ist auch nicht schlimm, wenn Sie heute den Tag einfach ohne Daniel 7 genießen. Aber morgen Daniel und im Mittelpunkt Daniel 7. Ich wünsche noch einen guten Tag. Bis morgen.
Und wir danken ganz, ganz herzlich für diesen Start. Ich dachte, der Benjamin, der demnächst Theologie studiert, könnte sich eine Bescheinigung geben lassen, dass er schon angefangen hat. Vielen, vielen Dank. Wir staunen immer wieder, was Bibelkunde an Lebensrat und Gemeindelehre und Seelsorge abwirft. Ganz herzlichen Dank. Und wir freuen uns auf morgen. Und heute Nachmittag geht das Bibelstudium weiter im Neuen Testament, Römerbrief, Kapitel 9. Fängt es an, die zweite Hälfte des Römerbriefes. Interessant, das Thema Israel ist gleich auf dem Tisch mit Herrn Kurt Schneck. Und heute Abend um 19.30 Uhr ein weiterer Vortrag über Zeitströmungen. Das Stichwort ist heute die modernen Medien, gell? Hier. Oh, warte. Die Informationsgesellschaft und am Mittwochabend dann über Materialismus. Ja, dann einen guten Appetit fürs Mittagessen. Und es ist noch ein Auto im Weg mit einer Ludwigsburger Nummer. Das steht auf der Straße statt auf dem Parkplatz. Ja, das passt nicht so gut. Ja, ist gefährlich fürs Auto und für die anderen. Ja.